Jan, ich habe eine Idee.
Clemens, herzlich willkommen zurück, liebe GlaubensdenkerInnen. Irgendwie hat er gerade sogar, der ist so in seiner Idee, der Clemens, dass er sogar seine Begrüßung hier kurz verschlabbert hat.
Nein, gar nicht. Das kann man ja auch im Nachgang machen. Begrüßen tue ich immer gern. Hallo, liebe Glaubensdenker, GlaubensdenkerInnen. Aber man kann ja auch anders anfangen.
Selbstverständlich. Irritation ist ja auch ein Stilmittel, dem du zugeneigt bist.
Ja. So sieht's aus, Jan.
So, hast du eine Idee? Hau raus.
Ich habe eine Idee. Beziehungsweise, ich habe letztens einen Podcast gehört und da habe ich mich inspirieren lassen. Und zwar ist ja so, dass die Menschheit immer so ein bisschen an eine Idee geglaubt hat. Ne? Also immer, es war immer so, dass der Mensch gedacht hat, irgendwie Wahnsinn, was hier alles auf Erden ist, ist ja ein Wunder. Das muss von Höherem geschaffen worden sein.
Ja.
Und die Menschheit hat dann angefangen, sich an Ideen zu klammern, also Götter, ne? Anfang waren es ja oft Götter, die man sich klammert. Das waren immer Ideen von Figuren, von mächtigen Wesen, die, sagen wir mal, etwas für dich machen, in jeglichen Bereichen, fürs Essen, für die Fruchtbarkeit und so weiter.
Clemens, ich weiß, du kannst nicht aus deiner Haut, aber ich will es dir schnell reinspiegeln, dass ja. Klammern an der Stelle, wie du es nutzt, hat irgendwie was Wertendes. Ich kann mich dem nicht erwehren.
Was hat was Wertendes?
Dein Wort Klammern. Sie haben sich
Klammern.
Klammert, weißt du? Als sei das ein Malus.
Alles, was ich sage, hat was
Wertendes. Als sei das was Schlechtes.
Das sehen wir dann noch, das weiß ich dir, ob das schlecht ist. So, ist Gutes. Ein Affe klammert sich auch an seine Mama, weißt du? Das ist ja nicht schlecht, das fällt
mir nicht. Ja,
ja. Dann ist das immer alles Sache der Betrachtung. Das ist alles eine Sache der Betrachtung. Alles ist Sache des Hörers und der Hörerin.
Nicht alles. Die Intention ist manchmal auch leitend. Also so bitte
schön, dass ich dich schon mal bei Klammern getriggert habe. Es geht ja noch weiter. Mhm. So, jetzt haben wir also Ideen im Himmel. Ne? Wir haben ganz viele Ideen im Himmel, an die wir uns richten und von denen wir glauben zu profitieren.
Und glauben. Ich profitiere da total. Also ich glaube nicht nur, dass ich profitiere, ich profitiere.
Ja, das ist ja gut. Und dann geht's weiter und dann haben wir diese Ideen und dann über die Menschheitsgeschichte hat die Menschheit es irgendwann geschafft, die Ideen zusammenzuführen zu einer Idee. Also von vier Göttern wurde ein Gott. Ne? Da gab's ja die monotheistische Kultur, Glaube. Und das fand ich, diesen Werdegang finde ich total faszinierend. Also diese Idee, die Vorstellung davon oder auch die Erklärung, dass es ja früher viele Ideen gab, bis hin zu dann, es gibt eine Idee von einem Schöpfer, ne, dass man sich überhaupt dahin gefunden hat. Also müssen die Menschen das irgendwie, die müssen ja irgendwie sich hingerüttelt haben über die Jahre. Das muss ja wahnsinnig viel Diskussionen auch gegeben haben. Das war ja nicht von heute auf morgen. Ne? Und Erfahrungen und gesagt haben, ey, das kann ja nicht sein, dass da überall Götter sind. Das macht doch irgendwie keinen Sinn. Also man muss ja auch irgendwie der Mensch denkt ja viel nach, aber er muss ja irgendwie über unlogisch, über irgendein Gefühl dahin gekommen sein, zu sagen, von viel Götter auf ein Gott.
Ja.
Das finde ich finde ich faszinierend.
Also es war sehr revolutionär und Jan Assmann hat es recht gut beschrieben, übrigens auch in Büchern dargestellt. Es ist passierte im alten Ägypten. Ja. Und der Pharao Echnaton, der hat den Sonnengott Aton als alleinigen Gott, den einzigen Gott hat er postuliert. Und es war auch ziemlich gewalttätig und grausam, weil die mächtigen Priesterkasten von Isis und Osiris und so hat er einfach abgemäht, hat er einfach vom Thron geholt und hat mal seinen Glauben jetzt zementiert, hat den Aton Wahnsinn. Als den einen Gott dahingestellt. Und von da aus, es gibt eine Idee auch von Jan Assmann entwickelt, dass der Mose vielleicht ein Anhänger oder ein Vertreter, ein Gläubiger dieses Eingottglaubens von Echnaton gewesen ist, dass sich das irgendwie erhalten hat, dieser Gedanke, dass es nur einen Gott gibt und dass der so mit den Hebräern aus dem Land gewandert ist und so der monotheistische Glaube ins heutige sogenannte Heilige Land eingewandert ist. Also der erste monotheistische Gott, den man irgendwie belegen kann in der Archäologie, den findet man im alten Ägypten.
Krass, das wusste ich jetzt zum Beispiel nicht. Und dass man auch glaubt, dass Mose damit was, oder eine Theorie ist, dass Mose.
Ja, ist eine dünne, relativ dünne Theorie, aber
das ja, ist, ja auch nicht
ist ganz spannend, der mal zu folgen.
Ja, ist ja auch nicht verwunderlich. Ich meine, man, wie gesagt, man hat sich ja auch inspirieren lassen, ne? Wenn man plötzlich, es ist ja auch leichter, ne? Also wenn man diese ganzen, wenn man sich überlegt hat, und das, es war ja dann irgendwann schon eine Götterökonomie, die daraus entstanden ist. Ne? Also das Opfern in jeglicher Hinsicht, dann das drumherum basteln von Tempeln, das war ja auch, ist ja nicht von der Hand zu weisen, dass da hinten dran auch Menschen waren, die damit gut verdient haben. Und dass man irgendwann jemand sich hinstellt, ein bisschen wie Luther dann bei den Protestanten gesagt hat, Freunde in der Nacht, irgendwie ein bisschen übertrieben gerade, was wir hier teilen. Und dann gibt es ja wieder so einen Rückwurf, zu sagen, okay, dann lass uns noch kurz so mal reflektieren. Also das jetzt mal ganz grob gesprochen, irgendwie so tickt die Menschheit ja immer wieder, ne? Und im Glauben war es ähnlich. Also erstmal inflationär, dann mal wieder reduziert, ne? Und das ist ja faszinierend, weil das tun wir heute ja auch. Wir haben uns inflationär auf der Welt ausgebreitet und merken gerade, oh, wir müssen uns mal vielleicht ein bisschen reduzieren wieder in dem, was wir tun, weil alles zu viel des Guten ist. Und das hat mich, also dieser Mechanismus hat mich irgendwie sehr inspiriert in dem Moment. Also als ich das gehört habe mit den viel Ideen zu einer Idee, da bin ich auch nochmal zurückgekommen und gedacht, ja, stimmt. Und dann ist mir aufgefallen, dass ich diese Vorstellung total interessant finde. Also es gibt ja zwei Ansätze. Die einen sagen, es gibt einen Gott, diese Idee von Gott, und danach, das ist erstmal Gesetz, und jetzt richten wir unser Leben danach. Das ist die eine Einstellung. Man kann aber auch so die Nietzsche-Einstellung von sich haben, oder Descartes, ich glaube Descartes war es auch, dass man erst einmal sagt, ich bin Mensch, hier bin ich, hier denke ich, und stell irgendwann fest, ich bin in mir selbst befangen. Alles, was darüber hinaus ist, ist eine Idee von etwas, was so ideal und so perfekt ist, dass ich daran glauben will. Also, dass der Weg umgekehrt zum Glauben hin, und den finde ich eigentlich viel interessanter, als zu sagen, da ist er jetzt der Glaube, und jetzt mal losglauben. Ne? Das war ja oft lange Zeit ein Ansatz. Und ich habe das Gefühl, dass wir heute, auch du auch, eher andersrum an die Geschichte dran will. Also du würdest jetzt nicht sagen, so Freunde, Hämmerchen, da ist er Gott und jetzt müssen wir uns mal gucken, wie wir uns danach richten, weil das wäre ja auch ein bisschen einseitig.
Ja, aber also erstmal zwei, drei Sätze, die mich wirklich freuen. Die Erkenntnis von Gott, die verändert sich, hat sich immer wieder verändert und verändert sich. Man kann, wenn man Gott Subjekt sein lässt, dann kann man sagen, Gott offenbart sich immer wieder neu und auch manchmal anders und manchmal überraschend. Und vielleicht wird es interessant zu wissen, wie er sich in der Welt als nächstes so offenbart. Ne? Wir glauben im Christlichen an Dreifaltigkeit. Eine Person Gottes ist der Heilige Geist, der in der Welt ist, der in uns ist, der uns atmen lässt, uns denken lässt, der kreative Anteil in uns. Und mal schauen, was wir auch in den Kirchen, in den christlichen Kirchen durch den Heiligen Geist noch so von Gott alles erfahren. Vielleicht kommt die Versammlung der Katholiken und der katholischen Würdenträger doch irgendwann geistgeführt an den Punkt, dass Frauen doch mehr dürfen als heute. Ja, das könnte dann geistgeführt so passieren. Da setze ich ja drauf. Der Heilige Geist, da bin ich ja immer gut mit im Gebet. Und dass du das gerade irgendwie entdeckst und sagst, es ist auch eine Idee, die sich entwickelt. Ich ersetze das Wort Idee dann halt durch Glaube, Hoffnung, Liebe. Ja, da kann ich total mitgehen. Das ist gut.
Ja, ich find das interessant, weil eins ist ja nicht von der Hand zu weisen. Also dass wir die Konzepte der Welt und der Realität erst einmal in unserem Kopf spinnen und immer wieder feststellen, wenn wir draußen durch die Welt rennen, dass sie so viel größer ist und dass die Menschen, die drumherum sind, die Gefühle der Gefühlswelt so viel größer sind als das, was ich für mich erfassen kann und ich nur immer wieder eine Idee davon haben kann. Ne? Es kommt immer so wieder, du hast, glaube ich, manchmal so Momente, soll man sagen, spirituelle Momente, wo du das Gefühl hast, jetzt habe ich mal so eine Idee erwischt. Also jetzt ist der Moment eines Kontakts zu etwas Höherem aufgetaucht. Ne? Das sind ja diese spirituellen Momente, die einen wirklich überwältigen können, in dem Moment, weil du denkst, irgendwie, das habe ich so selber noch nie gefühlt, aber irgendwie hatte ich gerade Zugang dazu, das ist überwältigend. Das ist ja der Moment, wo Gläubige sagen, da muss es mehr geben. Das ist einfach krass, das Gefühl. Und wem kann ich mich, das kann man ja nicht wegdiskutieren. Das, so ja. sind wir ja wirklich. Also die, das heißt, ich kann mich komplett damit anfreunden, dass man heute sagt, ich bin in mir, was ich spüre und sowas, komplett limitiert. Ich kann, irgendwann ist bei meinem Körper auch eine körperliche Grenze, eine Sinnesgrenze einfach gegeben. Und alles, was darüber hinausgeht, heißt Sinnesschärfen, Antennenschärfen für das, was unsere Wirklichkeit, was sie auch immer sein mag, und was unsere Welt, unser Universum uns umgibt, und das spürbar machen, weil rational ich es auch gar nicht mehr begreifen kann. Ich kann es nicht begreifen, der Wahnsinn um mich herum. Wie soll ich das tun? Aber ich glaube, ich kann es gut spüren. Und da sind wir, glaube ich, ziemlich gut drin. Ne, das irgendwann darauf hinzubekommen, dass wir Lebewesen auf der Welt krasse Spürwesen sind. Das habe ich ja schon mal gesagt. Mehr über Gefühle reden. Ne? Das ist ja, da bin ich ja weiterhin auf dem Pfad.
Ja, und den eigenen Wahrnehmungen trauen. Trauen, das ist auch gut.
Das ist schwer.
Also mir begegnen zunehmend Menschen tatsächlich erschreckend, die eng denken und ihren Wahrnehmungen weniger trauen als den nackten Buchstaben zum Beispiel der Bibel. Die Tendenzen, die Bibel wörtlich zu nehmen in allen Schwarz-Weiß-Zeichnungen, also in allen Polaritäten und Dualismen, da gibt's ja nur links und rechts und schwarz und weiß, diese Tendenz nimmt gerade zu und das ist ungut. Das ist sogar gefährlich. Das ist gefährlich, weil es am Ende in Fundamentalismen führt. Und das ist total bequem, weil ich nicht weiter denken muss und weil ich nicht weiter fühlen muss. Also weil ich muss nicht mitfühlen mit, keine Ahnung, Menschen, die homosexuell lieben oder Menschen, die im falschen Körper sich entdecken. Da muss ich gar nicht mitfühlen, weil es gibt's nicht, ist falsch, ist nicht vorgesehen, weil es in der Bibel nicht vorkommt, kann es nicht göttlich gewollt sein, also sind die auf dem Holzweg. Falsch, sie sind falsch. Da ist sofort eine Wertung drin und das ist eine Gefahr. Also einige Dinge, die wir eigentlich das war nie ganz überwunden, aber die wir schon bearbeitet haben, zum Guten bearbeitet haben, ja. Geistgeführt bearbeitet haben, in der Interpretation und in der Belebung dieser antiken Schriften, der Beatmung, da fallen wir gerade, also wir nicht, aber es gibt Menschen, die fallen dahinter zurück. Und das freut mich, dass du gerade die andere Spur nimmst und sagst, spüren und fühlen und vertrauen in das, dass ich ein Fühlewesen bin. Das ist echt ein hilfreicher, konstruktiver Ansatz, Anweg.
Wir sind ja auch gerade auf dem, also ich meine, ich kann es verstehen auch andererseits. Ich kann den Menschen nachempfinden, die nach einfachen Antworten suchen. Weil man muss es einfach mal klar und deutlich sagen, das ist so. Heute, wir leben in keiner komplexeren Zeit, in keiner anspruchsvolleren Zeit als heute. Das Leben ist unfassbar, unfassbar anspruchsvoll geworden. Man weiß in der Schule schon nicht mehr, was der nächste Beruf sein wird. Die Länder entwickeln sich weiter. Es ist gerade ein wahnsinniger Umbruch. Technologien schießen wie Pilze aus dem Boden. Wir erleben den Klimawandel, in der sich exponentiell weiter voranschreitet. Pro Jahr wahrscheinlich mittlerweile spürbar machen, wie es schlimmer wird. Das sind Dimensionen, die ein Mensch in seinem Dasein komplett überfordern, weil wir Menschen, zwei Dinge halte ich für Menschen ganz entscheidend. Wir streben nach Liebe sowieso immer. Hat nur manchmal komische Auswirkungen, dass wir plötzlich sagen, weil ich nach Zuneigung und Liebe suche, suche ich plötzlich Menschen um mich herum, die fremdenfeindlich denken. Das fühlt sich irgendwie komisch jetzt gut an, weil die sind irgendwie lieb zu mir, deswegen schließe ich mich dieser Gruppe an, das kann zu sowas führen. Aber wir streben immer nach Anerkennung, Liebe. Und zweitens, unser Gehirn ist darauf ausgelegt, immer Vorhersagen treffen zu wollen. Wir sind vorhersagbar, vorhersehende Menschen. Wir rechnen voraus und berechnen Wahrscheinlichkeiten. Das ist das einzige Lebewesen, der das kann. Jetzt sind wir in einer Welt unterwegs, wo wir nicht mehr vorhersehen können. Das macht uns wahnsinnig. Also suchen wir gerade Ankerpunkte, die vorhersehbar werden. Und das kann dazu führen, dass wir plötzlich Bücher lesen und sagen, boah, da jetzt bin ich nochmal, ich fühle mich nochmal sicher. Ich habe das Gefühl, ich habe eine Möglichkeit vorherzusehen. Und wenn die Regel so und so da steht, heißt das für mich im Umkehrschluss, wenn ich da rausgehe, dann sehe ich voraus, dass, und dann verhalte ich mich jetzt auch so. Und dann sehe ich Gruppen, die sich auch so verhalten, da fühle ich mich wohl und dann geht es
wieder rein.
Endlich mal eine komplizierte Welt. Endlich mal wieder berechenbar. Und das ist eine Sehnsucht, die wir alle in uns tragen. Und was aber, und das ist aber falsch, weil jetzt haben wir den folgenden Punkt. Wir verlassen uns und glauben uns, nur auf unser Ratio verlassen zu können. Und da ist der, was ich festgestellt habe, ist der Hebel, wenn wir es schaffen würden, nochmal die Wahrheit der Emotionen zu spüren, die ist nämlich auch sehr, sehr leicht erfassbar, und wir da die richtige Richtung gehen würden, dann wäre es gar nicht so kompliziert.
Okay,
aber wir weichen dem aus, weil wir nicht mehr uns trauen, das zu tun.
Ich habe ein bisschen Spaß an Folgendem. Du hast einen Weg eingeschlagen gerade im Gespräch, wo ich direkt anschlussfähig bin. Weiß aber nicht. Du musst jetzt tapfer sein.
Okay.
Also du hast gerade sehr viel von der Mensch will vorhersehen oder berechnen, vorhersehen. Und ich habe auch ein Thema mitgebracht heute und das ist jetzt unfassbar anschlussfähig.
Cool.
Und zwar möchte ich mit dir gerne, also nicht erschrecken, ich möchte mit dir gerne über Hellsehen sprechen, über Hellsichtigkeit. Mhm. Also es sind auch Vorhersagen im letzten, ja.
Können stimmen oder können nicht stimmen. Ich glaube, dass wenn du sehr gut darin bist, etwas vorherzusehen, dann ist es eine Hellsicht.
Ja, und es geht, also mir begegnen manchmal Menschen, die hellsichtig sind. Und das, also wenn es heute passiert, dann passiert das ganz, dann begegnen mir ganz vorsichtig, mit einer langen Anrede, langer Einleitung, Herr Kaplan, kann ich Ihnen mal was erzählen? So ganz vorsichtig, oft so im Vier-Augen-Gespräch. Also ich beziehe mich jetzt gerade, am Freitag war eine 91-jährige Mutter bei mir, von ihrem Enkel zu mir gebracht. Jan, können wir noch kommen? Wir kommen gerade aus dem Krankenhaus. Der 73-jährige Sohn war nach Krebskrankheit verstorben. Und für die Erzählung jetzt relevant ist, dass Mutter und Sohn lange keinen Kontakt mehr hatten. Es gab da Bruch, passiert immer häufiger, häufiger als man denkt. Und so war es auch in dieser Familie. Also die 91-Jährige hatte lange nicht mehr mit dem 73-jährigen Sohn gesprochen. Und am Morgen des Tages, des Freitages, hatte der Enkel vor der Tür der Oma gestanden. Sie macht die Tür auf, sieht ihren Enkel, der wohl schon Tränen weinte. Und sie hat vier Kinder, diese Mutter, ne? Und sie wusste nicht, dass dieser 73-Jährige so gerade so schwer liegt. Die Krebsgeschichte lief über Jahre. Aber sie sagte, in dem Moment, als ich meinen Enkel sah, wusste ich, der Sohn, der 73-Jährige ist tot. Das war auch die erste Frage. Das hat sie als Frage dann formuliert. Ist der XY gestorben? Ohne dass sie in den letzten Jahren der Krankheitsgeschichte persönlich, also direkt in Kontakt war. Und diese Sicherheit, die Gewissheit, dass genau das passiert ist, das hat sie so erschüttert, also die hat die dann im Krankenhaus sich auch verabschieden können. Also an dem dramatischen Tag ist noch einiges gut gelaufen. Aber das hatte sie so erschüttert, diese Gewissheit, das ist über sie gekommen. Das war ihr so naheliegend. Das war ein Seelsorgepunkt am Abend, als sie bei mir waren. Ich lege sofort dazu, die Menschen, die da so hellsichtige Momente haben, das sind oft, wir würden sagen, weise Menschen, also im Sinne von Altersweisheit wenigstens. Mhm. Ich kenne einen Priester, der irgendwann aus der ersten Reihe der Verantwortung, also als leitender Pfarrer, hat er sich zurückgezogen und ist in die zweite Reihe gegangen, weil der eine Berufung gespürt hat. Das hat er mir irgendwann erzählt, auch nach langem, kann ich dem Jan das so sagen? Nimmt er das? Ne? Und der hat eine Gabe, möchte ich sagen, ein Talent. Im Christlichen spricht man von Charisma. Mhm. Und zwar weiß der, wer stirbt. Der gibt Menschen die Hand und weiß, oh, die Zeit läuft ab. Der wird bald sterben. Also stell dir mal vor, du, das ist ja nicht nur Segen, das ist auch ein Fluch, ne? Du bist umgeben von Menschen, als Priester häufig in der alten, also in der Seniorenpastoral, weil unsere Menschen, die zu uns kommen, sind oft älteren Datums. Und wenn du dann sowas kannst, ja, ja, das ist auch ganz gruselig. Und du kannst es auch nicht vermitteln. Wem willst du sagen? Also, das ist ja ganz gruselig, ganz grausam. Du kannst ja nicht sagen, oh, ich glaube, sortier noch mal deine letzten Dinge, weil ich sehe, du stirbst bald. Das ist überhaupt nicht
besprechbar.
Das finden
ja auch Tiere sehr gut, ne? Es gibt ja auch Tiere, Hunde zum Beispiel und andere Tiere, die sehr, sehr früh merken, vor Menschen noch, dass jetzt jemand stirbt. Und ich glaube einfach, also das ist ja bewiesen, dass das geht.
Ist das nicht krass?
Ja. Es ist krass.
Aber noch ein letztes, also eine dritte Erzählung will ich noch anbieten. Und zwar war ich, das ist jetzt zugegebenermaßen 20 Jahre her, aber hat mich sehr beeindruckt. Wir waren in Ghana, in Afrika, an der Grenze zu Burkina Faso, also im Sahel. Wirklich, da war die Infrastruktur noch nicht weit ausgebaut, also keine Elektrizität, kein Handyempfang und auch noch keine asphaltierten Straßen bis oben an die Grenze. Und da oben hatten wir von unserer Heimatpfarrei, von meiner Heimatpfarrei eine Partnerschaft, eine Partnergemeinde und wir waren mit einer Reisegruppe unterwegs und haben verschiedene Orte besucht, die mit unserer Unterstützung entstanden sind, ein Kindergarten, eine Grundschule, die Missionsstation selbst, auch eine Krankenstation. Und in der Krankenstation, da waren wir ein, zwei Tage, haben wir die besucht und die gewertschätzt, ne? Und da trafen wir auf Hebammen, die da mithalfen und wir beobachteten eine Szene, dass eine Hebamme eine Schwangere irgendwie untersucht hat und dann die Hände aufgelegt hat und das war so zum Schluss bei diesem Händeauflegen und bei dieser Verabschiedungssituation, da waren wir einfach zugegen und dann sagte die Hebamme mit einer unerschütterlichen Sicherheit, also mit Bestimmtheit, sagte sie der Mutter zu, es wird übrigens ein Junge. Also so by the way, so beim zum Schluss, also beim Rausgehen quasi. Wir waren ja nicht bei der medizinischen Untersuchung, haben wir ja nicht zugeguckt, ne, wie die Schwangere sich auszieht, aber es war beim Abschied. Und man sagte so, by the way, und dann kamen wir ins Gespräch und haben gesagt, aber krass, hier die Diagnostik oder die, keine Ahnung, die Analysemöglichkeiten so gut sind. Und dann haben wir gefragt, was sie für Geräte denn hat. Also da war nichts mit Blutbilduntersuchung oder Ultraschall oder so. Das war mit Handauflegen. Und irgendwie, das wurde irgendwie eine von uns, die hatte das verfolgt und war noch im Kontakt. Die Mutter war eine Katholikin, eine Christin und tauchte auch in der Gemeinde auf. Und wir wissen, es ist tatsächlich ein Junge geworden.
Ich kann dir das aus meiner eigenen Erfahrung sagen. Das ist jetzt, was ich, ist so, ne, wenn ich jemanden die Hand auf den Rücken auflege oder irgendwo über die Brücke fahre, dann spüre ich, wo er Verspannung hat in der Hand. Und ich bin immer 100% treffgenau. Also ich gehe drauf, halte ein bisschen länger drauf und irgendwann merke ich Schmerz in meiner Hand und ich sage, hier ist es. Und dann sage ich, ja, stimmt. Kann meine Mutter übrigens auch. Das sind so, deswegen, ich kann es nachvollziehen, weil ich weiß nicht, woran das liegt. Das sind wir ist alles Energiestrom, es ist alles irgendwie, und ich glaube, da sind in der Welt sind wir noch wirklich richtig blind. Weil wir eben, wie du sagst, und das kann man jetzt so polemisch sagen, wir vertrauen eben dann doch eher den schwarz-weißen Zahlen und den Buchstaben, als der unglaublichen Energiewelt und Antennen, die wir mit uns mitführen, auch sicherlich extra, ja, weil wir früher in einer sehr, sehr wilden Umwelt unterwegs waren und sehr viel spüren mussten. Ja. Das haben wir komplett verlernt.
Ja, oder ich glaube, die Antennen sind da.
Wir sind da.
Die Antennen, das Spüren sind da, aber wir sind vielleicht taub oder blind geworden für das, was wir wahrnehmen. Und können es, wenn es dann passiert, können wenn wir es dann spüren, können es kaum glauben und sind total erschüttert, wenn sich Dinge, die sich dann doch so wie bei der 91-jährigen Mutter, wenn die sich auf einmal so Bahn brechen, können es kaum glauben, dass sie stimmen. Also sie war überwältigt von dieser Gewissheit. Sie hatte ein Wissen, das war vorbewusst, so ein vorbewusstes Wissen. Ja. Und ich möchte gerne noch heute ausnahmsweise eine Bibelstelle zitieren, und zwar Korintherbrief. Paulus schreibt da wirklich sehr schön zum Geist im Kapitel 12 folgendes: Wie auch immer sich die Gaben des Heiligen Geistes bei jedem Einzelnen von euch zeigen, sie sind zum Nutzen der ganzen Gemeinde bestimmt. Dem einen schenkt er durch den Geist die Weisheitsrede, so kann er komplizierte Themen mit verständlichen Worten erklären. Einem anderen gibt er durch den Geist die Erkenntnisrede, er kann den Willen Gottes in einer schwierigen Situation klar erkennen. Wieder anderen schenkt Gott durch seinen Geist besondere Glaubenskraft und dem Nächsten die Gabe der Krankenheilung. Manchen ist es gegeben, Wunder zu wirken, einige sprechen in Gottes Auftrag prophetisch, sie trösten, mahnen, erbauen in konkreten Herausforderungen. Andere sind fähig zu unterscheiden, wo der Geist Gottes am Werk ist und wo nicht. Dem einen sind verschiedene Arten der Zungenrede gegeben. Er kann in unverständlichen und geheimnisvollen Sprachen sprechen, und andere wiederum haben die Fähigkeit, diese Sprachen für die Gemeinde auszulegen. Dies alles bewirkt ein und derselbe Geist. So empfangen alle die Gabe und die Kraft, die Gott ihnen zugedacht hat. Ich finde das toll, weil da wirklich in den jüngsten Büchern der Bibel, in den Pastoralbriefen hinten, dem Geist die Tür geöffnet wird und darauf verwiesen wird, dass die Welt größer ist als das, was wir mit der Ratio allein erfassen können. Es gibt mehr.
Fantastisch. Fantastisch. Sehr schön, sehr schöne Stelle. Die trifft genau auf mein Weltbild. So ist es. Wie du sagst, wie Paulus es gesagt hat.
Ganz geil, ne? Ja, schön. Also vielen Dank für deine goldene Brücke heute.
Gerne. Danke für deine Anschlussfähigkeit. Das hat ja wieder wunderbar funktioniert. Das ist echt unglaublich. Das gehört übrigens auch dazu. Jan und ich, wir sehen uns Monate nicht. Mach dann den Knopf an und plötzlich läuft die Geschichte.
Ja, auch manchmal wunderbar. Ja.
Ob wunderbar, das ist immer wieder wunderbar. Jan, ich wünsche dir einen schönen Montag und einen schönen Start in die Woche. Und dann hören wir uns sehr bald wieder.
Bis dahin. Tschüss.
Sommerzeit vorbei. Tschö.
Liebe Glaubensdenkerinnen und Glaubensdenker, es freut uns natürlich sehr, dass ihr wieder bei diesem Gespräch dabei wart. Übrigens, jede neue Folge kündigen wir über unseren Instagram-Kanal an oder über Facebook. Einfach in den Suchschlitz Glaubensdenker eingeben und auf Folgen drücken. Schreibt uns auch gerne an glaubensdenker@gmail.com per E-Mail oder einfach über den genannten Instagram-Kanal. Eine Bewertung über die üblichen Podcast-Kanäle schätzen wir auch sehr. Wenn ihr jetzt noch nicht müde seid, wären wir für eine Weiterempfehlung sehr dankbar. Redet mit euren Freunden, Bekannten und vielleicht trauen sich ja auch die ein oder anderen ArbeitskollegInnen mal reinzuhören. Ansonsten, wir freuen uns auf euch. Bis zum nächsten Mal.